Ich reise seit über 15 Jahren, also bin mal 2 Jahre weg, mal ein Jahr weg, dazwischen wieder ein halbes Jahr, ein Jahr zu Hause, wo ich versuche, Geld zu verdienen für die nächste Reise. Also mittlerweile ist es eine Art zu leben geworden. Der Versuch, immer da unterwegs zu sein. Und natürlich ist es für mich oder für uns ein großer Vorteil, dass wir in einem reichen Land leben, wo man versuchen kann, mit diesen Reisen Geld zu verdienen. Im Nachhinein.
Ja, mein allererster Vortrag war im Alter von 15. Der hieß, um frei zu sein, bedarf es wenig. Und berichtete über Fahrradreisen, die mein damaliger bester Freund Achim und ich mit dem Fahrrad in die Bayerischen Alpen unternommen haben. Bei diesem ersten öffentlichen Vortrag waren 8 zahlende Zuschauer da. Der fand statt im Gasthaus Strasser in Gersthofen, wo ich aufgewachsen bin. Und aber den 8 Leuten hat es gefallen offensichtlich und es war klar, wir machen möglichst bald wieder neue Reisen und neue Vorträge. Und so ist es halt mein Beruf geworden.
Ich bin Matto Barfus und von Beruf bin ich Künstler und Traubenfänger. Das klingt jetzt ein bisschen verrückt, aber ich ziehe aus, um Träume zu sammeln und diese hier in Deutschland, um mein Publikum näher zu bringen. Ich habe im Jahre 1989 die Alpen barfuß überquert, um die Zerstörung der Füße mit den Erosionen zu vergleichen. Klingt ein bisschen verrückt, aber das ist gleich auch die Brücke zu meinem Vornamen, Matto. Matto heißt nämlich ausgeflippt verrückt und barfuß kommt eben von dieser Kunstaktion.
Tiger, Tundra, Tansania. Moderne Abenteurer und das Geschäft mit den Dia-Vorträgen. Ein Feature von Marietta Schwarz.
Das ist das Prinzip der Plakate. Ja. Die sind alle oben, kann man erkennen, worum es geht. Und dann ein super klasse Foto. Und mit dem Namen von demjenigen, der das anbietet. Und dadurch wissen auch die Zuschauer, es sind wieder Dia-Shows.
Für Herrn Fechner beginnt die Saison, wenn die Tage kürzer werden, wenn die Blätter fallen und der Wind rauer bläst. Dann nimmt er sein Einkaufswägelchen, füllt es mit Plakaten, greift zum Klebeband und schwärmt aus. Rostock, Wismar, Brandenburg, Berlin. Stadt für Stadt. Bezirk für Bezirk, Straße für Straße.
Die Stellen, die man schon mal beklebt hatte, kann man immer noch erkennen. Da sind immer noch die alten Teserreste dran. Und dadurch weiß man auch, wo schon mal plakatiert worden ist und wo es schon, sagen wir mal, eine gute Stelle ist.
Herr Fechner betreibt F-Power, einen Veranstaltungsservice für Dia-Referenten. Er ist die gute Seele der Referenten. Kontaktmann, Organisator, Plakatekleber, Kassierer, Auf- und Abbauer. Und jetzt läuft er los. Hält nach kurzer Zeit abrupt an, schaut sich um und packt aus. Fjord Norwegen steht auf den Plakaten, die er rasch nebeneinander klebt. Toskana oder Neuseeland. Und darunter meist noch eine kleine Zeile. Eine Reise für Individualisten. Romantik in Terrakotta. Oder Land der Aussteiger.
Wir kleben heute für die Reise Wildfestspiele. Das ist eine große Veranstaltung in Berlin. Da sind 8 Veranstaltungen von Top-Referenten an einem Wochenende im Estrel. So, und da habe ich zu tun. Geht es erstmal nach Norwegen, dann geht es weiter mit Irland. Dann kommt ein Vortrag über Namibia. Und den Abend rundet dann Michael Martin mit Wüsten der Erde ab. Um 20 Uhr und das war der Samstag. Am Sonntag geht es los mit Afrika. Dann kommt die Anden. Dann kommt Irland. Und dann kommt noch einer. Ach so, der Jakobsweg, genau. Der Jakobsweg ist zurzeit das Top-Thema durch den allen Bekannten mit den Abkürzungen als Vornamen. Ja, wird von den Leuten also unterschiedlich aufgenommen, also, weil viele erwarten, dass der HP persönlich da ist.
Ja. Im Foyer des Estrel Convention Center in Berlin flanieren Menschen mit gelben Leinentaschen an den Ständen vorbei. Viele von ihnen tragen feste Kleidung, als ob es gleich raus in die Wildnis ginge. Es gibt Bockwurst und Bier, Filterkaffee und Kuchen und viel Infomaterial. Umsonst. Tücher mit buntem Batikmuster verdecken die Bistrotische. Softe Lounge-Musik hüllt die ungemütlichen Räume in Watte. Darin unterscheidet sich Europas größtes Tagungshotel Estrel als Veranstaltungsort für DIA-Festivals nicht vom Kulturzentrum Braunschweig oder einem Bürgerhaus in Castrop-Rauxel. Ein Händler bietet afrikanisches Kunsthandwerk feil. Hölzerne Giraffen, deren Hälse ineinander verschlungen sind. Elefanten mit Nachwuchs. Ähnliche Motive finden sich auf der Krawatte eines Rentners wieder, eines begeisterten Botswana-Reisenden, der Ölbilder von seinen Fotos abmalt. Sein Bekannter nebenan verkauft einen selbstgedruckten Bildband zum Preis von 29,90 und träumt davon, im nächsten Jahr auch als DIA-Referent auf der Bühne zu stehen. Etwas versteckt hinter dem raumhohen Plastikgummibaum hat sich ein Outdoor-Ausrüster eingerichtet. In seiner Auslage ein hochwirksames Insektenschutzmittel, eine Kopflampe, ein Mini-Reisehandtuch aus Vlies sowie eine Zeckenschlinge. Männer mittleren Alters fachsimpeln über Zoom-Objektive und Festbrennweiten. Die Frauen sind in das umfangreiche Festspielprogramm vertieft. Besucher, die für einen Vortrag, für einen Nachmittag oder gleich für ein ganzes Wochenende angereist sind.
Hier hat man die Möglichkeit, unterschiedliche Vorträge, ich nenne es mal so, sich anzuschauen. Faszinierende Vorträge, Multivisionsveranstaltungen, wo man Länder sehen kann, die man noch nicht bereist hat, die man vielleicht auch mal gerne bereisen möchte. Ja, und einen Plan haben wir wirklich gemacht. Man muss ja so sagen, dass man auch mit den Zeiten klarkommt, damit man nicht ganz zwischendurch auch das Essen vergisst.
Plan dabei.
Ja, den Plan haben wir hier.
Erarbeitet.
Also das geht heute um 14 Uhr mit einem Multivisionsvortrag von dem Herrn Harscher los.
Geht.
Da waren wir noch nicht, steht aber auch auf der Liste der
Wunschkandidaten
für die nächsten Jahre. Dann haben wir noch einmal Südsee und Südafrika, dann heute noch Peru und Ecuador und Galapagos mit den Galapagos-Inseln. Genau diese beiden Sachen stehen auch auf unserer Liste drauf.
Ich wollte schon immer ganz gern reisen, das ging, als ich 16 Jahre war, ging es dann endlich. Und seitdem bin ich unterwegs.
Oliver Schmidt, geboren in Halle an der Saale, leidenschaftlicher Radfahrer und Hobbyfotograf. Reiste 2,5 Jahre mit seiner Frau Elena Podjubnaya um den Polarkreis. Mit Fahrrad und Kajak. Unterwegs sein ist sein Leben. Zu Hause sein nur ein Zwischenstadium.
Also ganz klein angefangen in Europa mit Touren, die nur ein paar Wochen dauerten, wurde länger und länger, Monate, dann gar Jahre. Und mittlerweile ist es schwer, wieder aufzuhören damit. Also man verliert ein bisschen seine Wurzeln, aber das macht nichts.
Ich denke, nein. Also Oliver fährt immer von zu Hause weg, irgendwo hin, und ich komme jedes Mal nach Hause sozusagen.
Ich war immer auf der Suche nach Extrem, nach dem etwas anderen. Das ging schon los in meiner Kindheit. Also ich habe immer versucht, meine Grenzen auszutesten und das ein oder andere Mal auch über die Grenze zu gehen. Das war schon ein gewisses Gefühl, das ich auch heute einfach noch habe.
Matto Barfuß. Er nennt sich Künstler, Traumfänger und Gepardenmann. Lebte ein halbes Jahr mit einer Gepardenfamilie, fast nur auf allen Vieren, in der Serengeti. Und berichtet seinem Publikum über Erfahrungen als Tiermensch. In Büchern, Gemälden und in Dia-Vorträgen.
Als ich mit den Geparden zusammengelebt habe, bin ich mehrfach auch über meine Grenzen gegangen und habe viele Dinge ausgetestet. Die hätte ich so niemals erlebt. Ich kann heute sagen, ich habe die Serengeti kennengelernt aus einem Blickwinkel heraus, der wohl wahrscheinlich weltweit einmalig ist. Einfach, weil mir das so begegnet ist und ich das dann einfach getan habe.
Ich bin vor allem Fotograf, ja. bin Geograf, das sind so meine beiden Leidenschaften, die Fotografie, die Geografie, auch das Reisen, das Abenteuer, das ist eigentlich das, was mir am meisten Spaß macht, ja, draußen zu sein, zu reisen.
Michael Martin, Urgestein der DIA-Vortragsszene. Seit 30 Jahren unterwegs als erfolgreicher Abenteurer, Autor und DIA-Referent. Nebenbei Vorsitzender des Berufsverbands Gesellschaft für Bild und Vortrag. Seine große Leidenschaft? Mit dem Motorrad durch die Wüsten der Erde.
Ich möchte auch nicht verhehlen, dass mir das Organisieren von Veranstaltungen wahnsinnig Spaß macht. Also ich habe mir einfach mit dem, was ich tue, genau das gesucht, wofür ich talentiert bin. Ja? Also ich würde als Geograf irgendwann der Uni völlig versagen oder würde sicher auch kein gutes Bild als Lehrer abgeben oder so.
Die deutsche DIA-Vortragsszene ist bunt und unüberschaubar. Unter den tausenden Globetrottern, die sich ihr zugehörig fühlen, findet man Idealisten, Blender, Erfolgreiche und Verlierer, Entdecker der Langsamkeit, Selbstbewusste und Profilneurotiker, Lebenskünstler und knallharte Geschäftsmänner, geeint durch den Drang, hinaus in die Welt zu gehen. Stets teilen sie das Jahr in eine Reise- und eine Auftrittssaison auf. Nur wer das eine auf das andere folgen lässt, nennt sich DIA-Referent. Ein etwas schnöder Begriff für das Leben eines Teilzeitabenteurers. DIA-Referenten lassen sich mit dem selbstgebauten Floß über den Ozean treiben, folgen der Route alter Postschiffe in Norwegen oder ernähren sich ausschließlich von behaartem Ungeziefer. Sie halten das lange aus, Monate, manchmal jahrelang. Und dann kehren sie heim, erzählen vom Reisen auf dem Rücken eines alten Gauls, von der Trostlosigkeit des Permafrostgebiets, selbst von der Todesangst bei der Begegnung mit dem Grizzlybären. Den Beweis liefert das perfekte Bild, das die 8 Projektoren bei einer Multivision abwechselnd auf die Großleinwand werfen. Die flirrenden Kolibris vor den grünen Blättern des Andendschungels, der Gipfel des Kilimanjaro vor untergehender Sonne. Projektionen, die die Besucher der Volkshochschule von Lorch oder des alten Kulturhauses in Prenzlau berauschen. Es tue ihnen gut, dieses Leben, sagen jene Abenteurer und greifen zur Fernbedienung. Weltmusik ertönt. Der Saal verdunkelt sich. Die Geräte beginnen mit ihrem relaxten Rattern.
Nach einer eiskalten Nacht in rund 4000 Metern Höhe will er morgen das Motorrad nicht anspringen. Er schöpft so lange mit einem Kochtopf heißes Geysirwasser und kippt es dann über die mit einem Handtuch eingepackte Batterie über den Zylinder, bis die Maschine wieder warm ist und läuft. Wir queren von Chile die Grenze rüber nach Bolivien, folgen dann einer kleinen Piste nach Norden und nähern uns der Laguna Verde, die hier schmutzig grün in der Ferne schimmert. Mittags kommt es aber jeden Tag zu einer photochemischen Reaktion der in der Lagune lebenden Algen. Und dann schlägt dieses Schmutzgrün binnen 3-4 Minuten um in ein leuchtendes Smaragdgrün. Überragt vom Vulkan Ikankabur, dem heiligen Berg der Inka. Von der Laguna Verde in 4400 Metern Höhe sind es 2 harte Pistentage zur Laguna Celeste. Tief gefroren, trotz hohen Salzgehaltes. Kein Wunder bei Temperaturen von minus 25 Grad an diesem Morgen. Wir hatten die Verhältnisse hier oben auf dem Altiplano völlig überschätzt. Wir waren hier im Juli mitten im Hochwinter der Südhalbkugel. Das Fotolicht ist kaum mehr an Schönheit zu übertreffen, aber derartige Temperaturen sind auf einem Motorrad kaum mehr auszuhalten. Die Landschaft ist geprägt von Lagunen, von aktiven Vulkanen. Los Lopez nennen die Bolivianer diese trockene Südwestecke Boliviens, Teil der großen südamerikanischen Trockendiagonale.
Es ist wie eine Sucht, die mich alles um mich herum vergessen lässt,
schreibt Matto Barfuß in seinem Buch Land der Geparden.
Immer wieder komme ich in den Serengeti-Nationalpark nach Tansania zurück, um Träume festzuhalten, Erlebtes niederzuschreiben, Flüchtiges zu fotografieren, anderes zu zeichnen, Unvergessliches zu malen. Wieder war das Bedürfnis groß, ein Buch daraus zu machen. Ich möchte Distanz zu der Technik und sanfte, kommunikative Nähe zu den Tieren gewinnen, indem ich weiter auf allen Vieren mit meinen Geparden durch die Steppe ziehe oder indem ich mich als Vierbeiner auf ein Rendezvous mit Elefanten einlasse. So werde ich ein Teil der Natur und verliere bisweilen sogar für einige Zeit meine Identität als Mensch. Zugegeben, ein sehr persönliches, vielleicht sogar privates Erlebnis.
Dieses Leben mit Geparden, was mein Leben vollkommen verändert hat, das muss ich einfach so sagen, das ist aber auch ganz spontan und ganz zufällig entstanden. Und ich glaube, das war überhaupt der wichtigste Bezug in der ganzen Geschichte, einfach die Gepardin zu treffen, sich zu verlieben und sowas und zu überlegen, wie kommt man der Geliebten jetzt irgendwann und irgendwie näher. Und dann lag ich da ganz allein und ich dachte, gut, wahrscheinlich sieht sie mich und dann geht sie mir aus dem Weg. Ja. Aber sie kam auf mich zu, sah mich, blieb sitzen und starrte mich an. Es war wie im Duell. Wir haben uns gegenseitig beobachtet. Und für mich war klar, du musst jetzt einfach gepaart werden.
Beeindruckt von den Reiseerlebnissen fällt dem geparden Mann Matto Barfuß die Rückkehr nach Deutschland jedes Mal schwer. Er stürzt sich in die Arbeit, meidet Kontakt mit der Außenwelt, arbeitet bis tief in die Nacht. Er malt Dionie, Bonnie und Clyde, die Mitglieder seiner Gepardenfamilie, aber auch andere wilde Tiere. Er schreibt Bücher, die Land der Geparden oder Auf der Suche nach dem Paradies heißen. Er verkriecht sich ins Souterrain und speist tausende Fotos in einen seiner 10 Computer ein, um daraus einen neuen Dia-Vortrag zu entwickeln.
Beugte sich herunter, beschnüffelte mich, betatschte mich, ging um mich herum. Und für einen kurzen Moment waren wir dann Nase an Nase. Sie schaute regelrecht in mich hinein. Ich riskierte einen kurzen, tiefen Blick in ihre Augen und dann stand sie auf, ging weg. Und an diesem Tag ist sie jagen gegangen, hat einfach die Jungen bei mir gelassen. Und da wusste ich, hoppla, so, jetzt bist du gepaart. Und zwar mit allen Rechten und Pflichten. Und was das heißt, darauf kommen wir nachher zu Genüge zu sprechen.
Wir haben hier unser kleines Hollywood, wie ich immer sage, mit sehr vielen Techniken im Haus, wo ich einfach halt überlege, wie ich meine Träume möglichst hautnah emotional den Leuten weitergebe. Das eine ist das Handwerkliche, also sprich die Malerei, das Zeichnen, und das andere sind eben dann die Dia-Shows, die Filme, die Bücher, und da bedarf es eben sehr, sehr viel Technik. Ich habe nebenher den Beruf als Cutter quasi gelernt. Ich habe nebenher den Beruf des Filmregisseurs irgendwo lernen müssen. Ich meine, auch in der Dia-Show die Dramaturgie ist sehr wichtig. Das sind schon Herausforderungen, ja.
Hausbesuch bei einem Abenteurer. Ein Einfamilienhaus in Süddeutschland, nur wenige Kilometer von der französischen Grenze entfernt. Die Eingangstür ist mit Gepardentupfen verziert. Die Wohnräume sind mit Accessoires im Ethno-Look ausstaffiert. Tischsets mit Gepardenmotiv, Seifenschalen aus grob geschnitztem Holz, Traumfänger, die die Räume vor bösen Geistern bewahren sollen. Weiß gefließte Böden und Ölgemälde im modernen Goldrahmen. Eine Kollision von Fernweh und Biederkeit, von Afrika-Leidenschaft und deutschem Pragmatismus. Oben das Büro, dort erledigt die Lebensgefährtin und Reisebegleiterin die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Unten die Werkstatt. Dort bastelt der Gepardenmann aus seinem Rohmaterial die Show. Dort stehen die Geräte, die später in den Vortragssälen aufgebaut werden. Computer, Projektoren, Beamer und Tonanlage. Der Hausherr selbst hat die Besucherin barfuß empfangen. Die Fußnägel sind schwarz lackiert, das lange Haar gebändigt mit einem seidenen Stirnband mit Gepardenmuster. Ein silberner Ohrring in Form eines Füßchens ziert auch sein Ohrläppchen. Seit 1989, jener Alpenüberquerung ohne Schuhe.
Das war die Zeit, kurz nachdem ich das Abitur hinter mich gebracht habe. Dieses Projekt ist ganz zufällig entstanden. Ich habe mich extrem lange und intensiv darauf vorbereitet, habe die ganze Sache noch etwas schwieriger gemacht, habe nämlich gesagt, dass ich keine Brücken benutze, dass ich die Flüsse durchschwimme, dass ich alle meine Nahrungsmittel mittrage, dass ich keine Hütten benutze, sondern quasi nur im Freien übernachte. Es war ein Medienprojekt natürlich auch. Damals hat ORF jeden zweiten Tag dokumentiert, ob der Mann immer noch unterwegs ist und ob die Füße immer noch dran sind, und ist natürlich auch immer auf den tieferen Sinn des ganzen Projektes eingegangen. Und das war für mich als Künstler auch so ein Punkt, wo ich gemerkt habe, Mensch, man kann doch eine ganze Menge bewegen und auch ein solch verrücktes Bild bringt die Leute dazu, über ein mit Sicherheit ungeliebtes Thema zu diskutieren.
Wow! Abenteuer! Ungeheuer! Ja? Also ich sag Ihnen ganz ehrlich, wenn sich mir eine Kellerassel zeigt, dann darf sie sich nicht wundern, wenn ich sie nicht mag. Mit Rüdiger Neberg geht's mir übrigens ganz genauso. Ich meine, wer will diesen Überlebenskünstler am Amazonas treffen, wo er sich gerade Silberfisch überdrüssig sich über ihren Goldhamster hermacht? Ich meine, warum macht er sich denn nicht hier nützlich und isst Mücken? Und isst Mücken, Zecken und Stechbienen aus deutschen Landen. Anstatt woanders freiwillig auf seine frischen Brötchen zu verzichten. Also ich sage Ihnen ganz ehrlich, eine Wildnis ohne die Annehmlichkeiten der Zivilisation käme mir persönlich gar nicht in die Tüte.
Was ich tue, ist in jeglicher Hinsicht eigentlich ein Abenteuer. Das geht bei den Dingen hier in Deutschland los. Auch wirtschaftlich ist es ein Abenteuer. Gut, was ist Abenteuer? Ich denke eben, Abenteuer heißt, in einem Raum zu leben, ja, in dem man ganz auf sich selbst gestellt ist, für alles, was man tut, die Verantwortung übernehmen muss, mit der vielleicht auch mal schlimmen Konsequenz, einen großen Fehler zu tun und daran zugrunde zu gehen.
Häufig bezeichnen sie sich als Individualisten, die Dia-Referenten. Sie ziehen ihr Ding durch, gehen einfach weg, entziehen sich immer wieder diesem konventionellen Leben, um ihr ureigenes Abenteuer zu erleben. Beziehungen funktionieren langfristig nur dann, wenn die Partnerin zur Co-Abenteurerin wird.
Die eigentliche Herausforderung ist eigentlich, unseren Job, den wir so haben, mit dem Familienleben in Verbindung zu bringen, mit dem Beziehungsleben und Familienleben. Und ich muss wirklich konstatieren, dass viele meiner Kollegen, die allermeisten, keine Kinder haben. Und wenn ich auf irgendwas ein bisschen stolz bin in meinem Leben, ist, dass ich das ganz gut hinkriege. Ich bin seit 19 Jahren Vater, habe 2 Kinder, einen 11-jährigen Sohn, eine 19-jährige Tochter. Ich habe 3 Kinder, wir haben zusammen 5 Kinder, ja. Und das alles hinzukriegen, von Afghanistan aus per Satellitentelefon vielleicht noch wegen schlechten Noten in der Lateinschulaufgabe trösten oder gestern schnell zu Hause gewesen zu sein, um noch die Facharbeit meiner Tochter in die Schule zu fahren. Und dann schnell wieder hochzufliegen nach Bremen und heute morgen früh wieder zurückzufliegen nach München, weil morgen Mittag ich einfach auch mit den Kindern Mittag essen möchte. Das ist schwierig.
Ab Tobolsk wieder einmal eine kleine Herausforderung. Wir folgten dem Irtisch stromaufwärts, dessen Eisdecke unter lautem Getöse zu bersten begann, bis nach Omsk, auf einer Piste, die zum Teil nur im Winter existiert. So wird der Omnibuslinienverkehr zwischen den meisten Siedlungen zwischen April und Oktober eingestellt. Einzige Verbindung in die Außenwelt in diesem Zeitraum über den Irtisch, wenn man ein Boot sein eigen nennt. Denn regelmäßige Fährverbindungen gibt es schon lange nicht mehr. Oder mit dem Fahrrad, wenn man bereit ist, es durch metertiefe Schlammpisten zu bugsieren. Für uns Genuss pur. Zarter Frühling in der Taiga.
Also für uns ist es ein schönes Leben. Und wir würden uns auch nicht als extrem bezeichnen oder als die großen Abenteurer. Das ist einfach eine Art zu leben. Die ist ein bisschen anders als der Durchschnittsmensch, der einen normalen 8-Stunden-Tag hat und irgendwo arbeitet. Wir haben auch einen Alltag. Jeden Tag auf dem Fahrrad, jeden Morgen aufstehen, dieselben Sachen erledigen. Aber das ist ein Alltag, der mir zumindest sehr gut gefällt.
Das selbstgemachte Abenteuer. Wochenlang einer öden Bahnstrecke folgen, das Fahrrad durch kniehohen Schlamm buxieren. Zittern, wenn das Lagerfeuer bei minus 25 Grad nur noch spärlich züngelt. Grenzen überwinden und sich dem Nichts aussetzen.
Draußen war es am Regnen und ich habe so einen Hunger gehabt. und nichts war da, was man essen konnte. Ich habe mir schon gedacht, ich mache mir einen Rüdiger-Neberg-Salat. Sie wissen schon, einen proteinreichen Silberfischsalat. Mit vitaminhaltigen Kellerasseln. Garniert mit den Schneckenschleim überbackenen Kleidermotten.
Wir waren sozusagen unabhängig von den, von alles, machten Lagerfeuer, kochten Essen, fuhren weiter, brauchten keinen Sprit, brauchten kein Telefon. Und hier braucht man plötzlich so viele Sachen auf einmal. Handy, Auto, man muss überall sein gleichzeitig.
Folgende Kreisbett für über 4000 Kilometer, ein Großteil davon auch schiebend, weil es keine, oder oft keine Wege entlang dieser Bahngleise gibt. Das ist eine recht holprige Angelegenheit, doch für uns ein größeres Problem war das Überqueren der vielen Flüsse, die es Richtung Osten gab. Wir versuchten gelegentlich die Eisenbahnbrücke zu nehmen oder mussten gelegentlich abfahren.
А чего так красивы березы шумят? А чего белоствольные все понимают? У дорог, прислонившись по ветру, стоят. И листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад.
Niemals ohne Fotoausrüstung. Also es ist für uns auch ein Hobby. Es macht Spaß zu fotografieren und es macht auch Spaß, Leuten davon zu berichten. Also ja, es ist eine sehr schöne Art, Leuten zu zeigen, wie die Menschen leben in Regionen, wo die meisten wahrscheinlich nicht hinkommen werden. Zu zeigen, dass man keine Angst haben muss vor fremden Menschen, dass man je offener man auf die Leute zugeht, umso offener man auch empfangen wird. Und wir versuchen das in unseren Dia-Vorträgen ein bisschen zu vermitteln, einfach Lust zu machen, selbst zu reisen.
Ich finde es ja abenteuerlich, nicht, wenn das alles mit dem Fahrrad gemacht wurde. Also ich bewundere das immer hinterher, wenn ich es gesehen habe. Ich weiß, haben die sich bloß übernommen und geleistet. Und es ist ja auch nicht immer ganz ungefährlich und eine Kostenfrage ohnehin. Die Kosten kommen ja nachher vielleicht wieder rein durch solche Vorträge oder durch Bücher. Nicht viele verkaufen ja anschließend gleich ihre Bücher hier. Aber das ist vielleicht Abenteuerlust oder. Ich meine, davon gibt es ja viele. Denken Sie an Messner, an Alpenbesteigung, nicht jeglicher Art. Hat es schon immer gegeben.
Also wir stehen vor der Wand, die auch ein bisschen gleichzeitig die Geschichte der Urania repräsentiert. Also wir haben die ganz alten Gäste und Referenten, die eben aus der Zeit 1890 und später stammen, im goldenen Rahmen in der Mitte ganz oben der prominenteste.
Die verblichenen Fotografien an den Wänden versprühen einen altmodischen Charme. Der Polarforscher Amundsen, der Raumfahrer Reinhard Furrer, die Ballonfahrer Jones und Picard.
Daneben haben wir Herrn Ballard, das ist der Marineoffizier, der mit seinem Unterseeroboter das Wrack der Titanic gefunden hat.
Weltumsegler, Bergsteiger, Nobelpreisträger. Alle sind sie im Direktorenzimmer der Berliner Urania versammelt. Die Urania gilt als eine der ältesten Volksbildungsstätten der Welt. Dr. Ulrich Bleier hat auf dem großen Besprechungstisch ein kiloschweres Werk aufgestellt: die Kosmosvorlesungen von Alexander von Humboldt. Alexander von Humboldt, Naturforscher und Geograf, Weltreisender und einer der ersten Abenteurer, die ihre Reiseerlebnisse einer breiten Öffentlichkeit präsentierten. 1828 in der Berliner Singakademie, der Vorläuferin der Urania.
Und da saßen eben, wie ich immer sage, Kaiser, König Edelmann, Bürgerbauer, Bettelmann, alle gemeinsam in diesem Saal. Und das hat überhaupt diese Art Wissensvermittlung erst salonfähig gemacht. Nicht zuletzt ist die Gründung der Urania aus diesem Geist heraus, das war eine der Anlässe, die Urania zu gründen.
Die Urania ist so etwas wie die Urzelle der Reisebildvorträge. Dias gab es im Gründungsjahr 1888 natürlich noch nicht. Dafür ein wissenschaftliches Theater mit festgelegter Dramaturgie, Schauspielern und Kulissenmalern. die Urgeschichte der Erde als opulente Bühneninszenierung. Ein Publikumsrenner. Infotainment, würde man heute sagen.
Und das war natürlich sehr aufwendig und wurde dann auch rasch technisch überholt durch eben diese Projektionen von Bildern. Und das wurde in der Urania erstmals kultiviert, so um 1900. Und wurde dann auch, als es noch keine Farbfotografie war, so zum Kolorieren verwendet. Also man hatte die drei Grundfarben, die man übereinander projizierte. So entstanden die ersten Farbprojektionen, dann kam die Farbfotografie und dann kam natürlich der Film.
Festschrift der Urania aus dem Jahre 1913. Die meisten der Projektionsvorträge der Urania bewegen sich auf erdkundlichem Gebiet. Das heißt, sie geben Charakterschilderungen naher und ferner Länder und Völkerschaften. Die sonnendurchglühten Landschaften der Tropen und des Orients, die klassischen Fluren Italiens, die heiteren Seen der Lombardei und so weiter. Als zu Anfang dieses Jahrhunderts die Periode seismischer Unruhen einsetzte und die Vulkankatastrophe von Martinique, das Beben von San Francisco, der Vesuvausbruch 1906 und die Zerstörung Messinas unmittelbar aufeinander folgten, bot sich eine passende Gelegenheit, die wissbegierige Zuhörerschaft mit den dynamischen Verhältnissen vertraut zu machen, welche im Felsgerüst der Erde regsam sind und den Boden unter unseren Füßen zum Wanken bringen.
Herr Fechner vom Veranstaltungsservice F-Power ist gut zu Fuß. 5 bis 10 Kilometer und 15 bis 20 Rollen Klebeband schafft er an einem halben Tag, bei Wind und Wetter. Das sind ungefähr 400 Plakate. So viel passen in den Rollwagen.
Ich bin davon überzeugt, dass es ohne Plakatierung kaum jemand in eine Diashow kommt. Denn es ist ein Medium, was immer noch diesen altbackenen Ruf hat. Dia-Vortrag à la Uni. Paul, mach mal das andere Bild rein. Wir sind soweit.
Wir sind soweit. Keine Reise ohne den kommunikativen Austausch danach, meinen die Kulturwissenschaftlerinnen Clara Löffler und Elisabeth Fendler, die ihre Studie über den heimischen Dia-Abend die Reise im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit genannt haben. Die Reise ist erst dann abgeschlossen, heißt es darin, wenn der Einzelne die Reise im Alltag für sich und vor anderen installiert, vorgezeigt und erzählt hat. Das Foto galt als Beweis, dass Onkel Rudi wirklich an der Costa Brava war. Doch erst das Dia ermöglichte ihm, das Beweisstück einem großen Publikum zugänglich zu machen, ja, die Reiseerlebnisse im Nachhinein zu inszenieren. Dass Onkel Rudi weder den Fotoapparat halten konnte, noch aufregende Erlebnisse zu erzählen hatte, gehört zu jenen Traumata der Betroffenen, gegen die Dia-Referenten bis heute anzukämpfen haben, ebenso wie gegen das Image jenes Ortes, in dem solche Dia-Vorträge stattfanden. In der deutschen Wohnstube mit Couchgarnitur und Salzletten auf dem Tisch. Der Reisebildvortrag ist ein deutsches Phänomen. Ob es an der deutschen Reiselust, der Vorliebe zum Dozieren oder einfach am dichten Netz von Volkshochschulen und anderen Bildungseinrichtungen liegt, vermag keiner genau zu sagen. Jenseits des bürgerlichen Wohnzimmers entwickelt sich gegen Ende der 70er Jahre dann aber eine ganz andere Szene in den Hörsälen der Universitäten. Und da geht es plötzlich nicht mehr um bloße Angeberei, sondern um ein schwärmerisches Ausleben kollektiven Fernwehs.
Es war unter Studenten, unter Abiturienten, unter den 20-, 25-Jährigen einfach cool zu reisen. Es gab Interrail, damit ist man kreuz und quer durch Europa gefahren. Und es gab die ersten alternativen Reiseführer, die teilweise noch mit der Hand gesetzt waren. Und es gab ein enormes Informationsdefizit. Und so sind die Leute eben auch in Dia-Vorträge gegangen, um sich dort Informationen zu holen. Ja, wie hat es denn der erlebt? Und mit vielen Tipps zum Nachmachen standen auf den Plakaten. Heute hat sich's völlig gedreht. Das Publikum ist mit uns Referenten, auch mit mir, älter geworden. Wir haben heute nur noch einen ganz kleinen Studentenanteil.
Auch wenn Onkel Rudi längst den Laptop auspackt, um seine Urlaubsfotos von Thailand zu zeigen, rattert in den Volkshochschulen, Bürgerhäusern und Kulturzentren Deutschlands bis heute meist immer noch der Projektor. Die Strahlkraft und Auflösung des analogen Diafilms sind unschlagbar. Wenn auch die Abfolge der Bilder, die Geräusch- und Musikeinspielungen digital gesteuert werden. Die Multivision steht für die perfekte Show. Und nicht für das einmalige, sondern das massenkompatible Reiseerlebnis. Der Dia-Referent reist für diejenigen, die selbst nicht können oder wollen. Er bedient Sehnsüchte. Nach dem Trendreiseziel der Saison oder dem unbekannten Ort in der Ferne.
Vor 10, 15 Jahren hatten wir natürlich riesige Besucherzahlen, sagen wir mal Australien. 600, 700 Leute in unserem Humboldt-Saal. Inzwischen waren so viele Menschen in Australien. Inzwischen sind so viele Informationen über Australien, über Fernsehen und andere Quellen hier verbreitet worden, dass sie da natürlich so einfach nicht mehr ein solches Publikum ziehen.
Der Reisebildvortrag hat sich längst etabliert, ist von der Subkultur in den klassischen Veranstaltungsbereich aufgestiegen. Die Zuschauer wollen nicht nur Unbekanntes, sondern auch Bekanntes sehen. Die Angebote in der Branche reichen von der aufregenden Bildreportage bis zur flachen Berieselung. Erfolgreiche Referenten reisen gegen Honorar an. Reisebüros veranstalten mehrtägige Festivals, um die Zahl der Urlaubsbuchungen in die Höhe zu treiben. Die exotischen Reiseländer von früher sind Orte des Massentourismus geworden. Das Informationsdefizit von damals zur Reizüberflutung.
Man kann natürlich jetzt wirklich auch sinnieren, warum immer weniger Leute zu Vorträgen kommen, weil es ist ja nicht so, dass der Markt immer größer geworden ist. Das hängt einfach auch damit zusammen, dass die Fernsehsender erkannt haben, dass dieses persönliche Berichten von Reisen, ja, beim Publikum gut ankommt. Das war früher die Domäne des Vortrags. Ja. Machen heute die Fernsehsender in ihren Reisedokus, Reisedramen, die sie dort senden, wenn ganze Familien in die Mongolei geschickt werden und dort was erleben sollen.
Ja, man kann schon was machen. Nicht gerade im Kleinen. Also ich zum Beispiel putze mir jetzt immer morgens die Zähne mit Elmex und abends mit Aronal. Nicht so ein Tag fängt doch gleich ganz anders an, wenn man was riskiert hat.
Der Vortrag kann genauso viel, wie viel der Referent kann. Ja, es hängt ganz, ganz, ganz stark vom Referenten einfach ab. Was will er überhaupt dann zeigen? Will er die üblichen Klischees quasi bedienen, ja? Die Leute im Übrigen auch teilweise wirklich sehen wollen. Sie können einen Amerika-Vortrag kaum ohne die klassischen Schönheiten im Südwesten der USA machen, ja? Aber ich denke, es wäre schon auch Aufgabe des Referenten, einfach auch ein bisschen dahinter zu gucken, auch Dinge zu zeigen, die jetzt der Zuschauer nicht unbedingt erwartet, doch deutlich über das Reiseführerwissen hinausgehen. Das Publikum weiß natürlich in der Regel nicht, was es vorher erwartet, aber ich denke, es wird vom Publikum durchaus honoriert, wenn ein Referent einfach mehr zeigt, ja. Aber er muss ganz klar auch diese Highlights zeigen. Ägypten ohne Pyramiden geht nicht, ja. Aber in Ägypten jetzt nur den Luxor-Tempel und Abu Simbel und die Pyramiden zu zeigen, das reicht eben auch nicht.
900 Tage war Michael Martin für seinen Vortrag »Die Wüsten der Erde« unterwegs. Im Gepäck eine Kameraausrüstung mit 150 Kleinbildfilmen, Ersatzteile fürs Motorrad, ein Survival-Kit zum Überleben in der unwirtlichen Einsamkeit und eine Sozia, seine Lebensgefährtin. Die Fotoreise beginnt auf der Leinwand an einer hässlichen Autobahnraststätte und entführt den Zuschauer in den kommenden 2,5 Stunden in Welten, die von Wüstensand und Salzkrusten geprägt sind. Martin erzählt Geschichten vom Drogenanbau in Afghanistan, von Bestechungsgeldern und vom letzten Boxzelt Australiens, von den Qualen der Kälte, vom Überlebenskampf der Aborigines. Auf der 8x12 Meter großen Leinwand erstrahlen die Schnappschüsse der im Hitzekoma erschlafften Schafe auf dem verrosteten Dach eines Transporters ebenso wie Aufnahmen unberührter Natur im rechten Licht, für die er tagelang ausharrte.
Wir hatten das Indus-Tal verlassen, waren über den 5600 Meter hohen Kurdumla, den höchsten Pass der Erde im Nubra-Tal, rübergefahren. Auch dort wieder wüstenhafte Verhältnisse, nur 70 mm Niederschlag im Jahr, im Regenschatten des Himalaya-Hauptkammes. An den kargen Hängen kleben die buddhistischen Klöster, darunter die sogenannten Gompas. Über mehrere hohe Pässe wollen wir weiter in den Osten Ladaks, auf den Passhöhen Gebietsfahnen, mit denen die Ladakis für eine gute Weiterreise bitten. Der Osten Ladaks ist geprägt von zahlreichen Seen, darunter der Tsumuriri und Dzogchen. Die Landschaft hat sich geöffnet, erinnert bereits ein wenig an das nahe Tibet. Transhimalaya
nennen die Geografen dieses karge Land, auf dem die Kampanomaden und ihre Herden kaum ein Auskommen finden. In der Literatur bezeichnet man ja Ladakh gerne als das letzte Shangri-La, das letzte Paradies. An diesen Herbsttagen am Tsumogiri können wir daran fast ein wenig glauben. Doch wir haben so lange gewartet, Ladakh zu verlassen, denn plötzlich war der Winter über Ladakh hereingebrochen.
Es sind super durchgestylte Shows mit Musik, computergesteuert, verschiedene Projektoren. Und die Referenten spielen bei uns in der Champions League und nicht in der Kreisklasse. Und darum ist es, ich muss wieder mal ran hier, ist es ein völliger Unterschied zu früher.
Unter den 1400 Veranstaltungen im Jahr gibt es in der Berliner Urania auch den Vortrag mit zerschlissenen Schwarz-Weiß-Dias über die verschwundenen Schätze Afghanistans. Ohne Dolby Surround-System und ohne die 8 Parallelprojektionen. Direktor Bleier geht es schließlich um Bildung und Lebenshilfe. Natürlich gehen auch die modernen Abenteurer in der Urania ein und aus. Der Geschäftsmann, der den Sinn des Lebens plötzlich in einer Weltumsegelung findet. Der Unternehmensberater, der mal eben beschließt, 18.000 Kilometer mit dem Fahrrad durch Südamerika zu fahren. Oder eben Oliver Schmidt, der auf den Spuren des Forschers Georg Wilhelm Steller um den Polarkreis gereist ist.
Ende Januar lagen die Außentemperaturen bei 40 Grad minus, Wassertemperaturen 40 Grad plus. Da können einem schon mal die Haare zu Berg fliegen. Ich habe hier einen sehr dummen Fehler gemacht, und zwar habe ich meine Schuhe zu weit vom Beckenrand stehen lassen. Und als ich rauskam, bin ich recht festgefroren und habe mir die Fußsohle runtergerissen. Das ist eine sehr blutige und schmerzhafte Erfahrung.
Die Multivision ist weit mehr als die softwaregesteuerte Projektion mehrerer Dias gleichzeitig auf eine Riesenleinwand. Im Idealfall ist sie eine Komposition aus Bild, Ton und Erzählung, die einer sorgfältig geplanten Dramaturgie folgt, die die Diaschau zu einem Kollektiverlebnis macht, einzigartig und unverwechselbar. Auf die sich bedrohlich steigernden Beats aus dem Dolby Surround System folgt der Beuteriss des Löwen. Auf die gewitterverhangenen norwegischen Berge die Morgenstimmung mit Peer Gynt. Und der Kniefall der tibetischen Mönche wird mit Originalgeräuschen unterlegt. Die Multivision ist ein Bildertaumel, ein Ohrenschmaus, der das Bürgerhaus in eine Inka-Ruine verwandelt, das Publikum vom Klappstuhl in den Kamelsattel versetzt und die Schmerzen eines Ermüdungsbruchs ein bisschen weniger spüren lässt als das Glücksgefühl, dass der behelfsmäßig geflickte Reifen die Schotterpiste doch noch überlebt hat.
Hinterher geht man raus und sagt, da will ich hin.
Es hat eigentlich mit dem, was man unter einem Dia-Vortrag früher mal verstanden hat, hat das gar nichts mehr zu tun. Es sind Videosequenzen dabei, es ist untermalt mit unheimlich guter Musik.
Vermag der Magier auf der Bühne dem Publikum viele A's und O's zu entlocken, ist dies ein erster Erfolg. Verleitet er es zum Schmunzeln, kann er zufrieden sein. Und folgt der Besucherstrom ihm schließlich zum Büchertisch?
Ja, von der Sache her hat da jeder so seinen, wir sagen, Büchertisch dazu. Und da gibt es dann klassisch Merchandising, jetzt nicht hier mit T-Shirts und Teddybär, aber viele haben Bücher produziert. Zum Jahreswechsel ist ja in der Szene natürlich klar, weil es ja im Winter immer gibt es Kalender ohne Ende. Jeder Referent hat mindestens ein oder zwei Kalender. Also jeder, viele, ja, und die werden natürlich dort feil geboten, das ist klar. Und manch einer hat eine DVD, manch einer hat eine CD oder eine Musik-CD oder so eine Geschichten werden da erkauft.
Folgt also der Besucherstrom dem Dia-Referenten an den Büchertisch, ist die nächste Reise schon nicht mehr ausgeschlossen.
Geld ist gedruckte Freiheit und nicht jeder kann mit Freiheit richtig umgehen. Und ich hoffe, dass ich mir so viel Freiheit erwerben kann, viele Ideen und Träume auch in Zukunft zu leben. Und das würde mir dann schon ausreichen. Ich sage mal so, ich möchte so viel Geld haben, dass ein Projekt, das mir plötzlich begegnet, mir sehr ans Herz wächst, dass ich das auch finanzieren kann.
Wer unterwegs ist, braucht Geld. 30.000 Euro kostete die Russlandreise von Oliver Schmidt und Elena Podjubnaya. 250.000 Euro die große Wüstenreise von Michael Martin. Ohne Sponsoren geht gar nichts. Und mit ihnen ist es auch nicht immer leicht. So versuchen sich tausende Abenteurer auf dem Dia-Markt. 40 betreiben den Job hochprofessionell, doch nur etwa 5, so der Berufsverband Gesellschaft für Bild und Vortrag, verdienen gut. Das Buch, der Kalender oder auch der Dokumentarfilm werden überlebensnotwendig.
Es ist ein super Job, ich möchte nichts anderes machen, ja. Aber es ist natürlich auch verdammt anstrengend. Es ist die anstrengendste Art und Weise, seine Bilder an den Mann, an die Frau zu bekommen, ja. Wir Dia-Referenten müssen quasi immer wieder aufs Neue zum Publikum hinfahren und das präsentieren. Alles in allem würde ich sagen, der Job ist extrem hart, ja. Also stellt massive Anforderungen an das Nervenkostüm und auch an die körperliche Fitness, was vor allem die Tourneen betrifft, aber ist auch extrem befriedigend.
Das Geschäft an Michael Martins Büchertisch floriert. Sein Vortrag »Die Wüsten der Erde« ist fast immer ausverkauft. Während der Redner Backstage-Interviews gibt, bauen seine Mitarbeiter auf. Der Radreisende Oliver Schmidt muss sich erst einen Veranstalter suchen, klebt dann Plakate, kämpft vor Ort um die genaue Ausrichtung seines Dia-Projektors und hofft dabei, dass genug Leute kommen.
Es gibt eine gewisse Untergrenze. Es wollte sich nicht lohnen, wenn die Fahrtkosten nicht reinkommen und der Aufwand größer ist als der Nutzen.
10 Euro Eintritt pro Person. Und ein Drittel der Einnahmen geht an den Veranstalter. Bei Blitzeis kommt keiner. Minusgeschäft.
Also wir haben mit vielen Leuten gesprochen, die sowas tun, professionell. Auch die Leute jammern. Und zwar sind sie gezwungen, eine Produktion zu machen, sind gezwungen, wieder irgendwo hinzufahren und beschränken sich auf ein Zeitfenster von einem halben Jahr für eine Reise, um dann im nächsten Winter die nächsten Vorträge halten zu können.
Überleben im Dia-Business. Einfach besser sein als alle anderen, oder? Die Gesetze von Angebot und Nachfrage befolgen, auf touristische Attraktionen reagieren, Buchungszahlen beobachten und passgenau Ware liefern. Saison für Saison.
Ich beobachte mit einem gewissen ironischen Distanz, dass wir vor 2 Jahren einen einzigen Jakobsweg-Vortrag hatten. Dieser Referent war, hatte natürlich Glück, weil dann eben dieser Harpe Kerkeling-Boom mit dem Jakobsweg-Buch kam. Aber es hatte genau eine Saison gedauert und wir haben heute 12 verschiedene Jakobsweg-Vorträge in der Szene. Das Publikum ist inzwischen auch schon enttäuscht von den ersten schlechten Jakobsweg-Vorträgen, bleibt weg und 12 Marktteilnehmer müssen sich dieses Thema teilen.
Die Multivision, ein Geschäft mit der Sehnsucht. Der Sonnenuntergang über dem Ozean, die lächelnden Ureinwohner mit ihren bunten Trachten, das einsame Holzhaus in den Weiten Alaskas. Bilder, die für Glück und Einklang stehen. Und sie ist alt, diese Sehnsucht nach Ferne und Exotik, nach Abenteuer und Unabhängigkeit oder einfach nach mehr als 29 Urlaubstagen im Jahr eines Angestellten. Wer sich auf die Reise in die weite Welt macht, bricht aus, hält sich nicht an die Regeln, lebt intensiver. Das Überleben wird zur Qualität an sich, zur verpassten Chance der Zuschauer einer grandiosen Selbsterfahrung.
Was oft ein bisschen mit reinspielt, wo Sie hinterfragen, warum ist mir sowas nicht passiert und warum habe ich das nicht geschafft, etwas Ähnliches zu tun und auch so eine Betroffenheit. Ich bin da hängen geblieben, ich bin dort gestolpert und oft kommen die Leute sehr entschuldigend auch auf mich zu, sagen, ne, ich habe es eben nicht geschafft. Ja.
Ein bisschen neidisch ist man sicherlich schon, aber irgendwie, das ist auch ganz komisch.
Dass ich dann doch nicht ganz so abenteuerlich veranlagt bin als er und dass er sich das halt traut. Ganz so ein Abenteuertyp bin ich dann doch nicht.
Sagen Sie mal, ein Abenteurer, der dauernd überlebt, macht er nicht irgendetwas falsch? Oder riskiert einfach zu wenig?
Gerade wenn der Bär ein paar Meter vor einem steht und da war uns schon nicht recht wohl zumute. Aber solche Situationen gibt es bei uns auch. Auf der deutschen Autobahn unterwegs zu sein, ist auch nicht gerade ungefährlich. Und ich finde, die Gefahren in Sibirien sind abschätzbarer.
Rüdiger Nieberg, der sollte es mal riskieren, mit meiner Frau zu frühstücken und nachher wieder vergessen, die Marmeladengläser zuzumachen. Das sind Abenteuer! Ist es denn nicht pure Feigheit, wenn ein Abenteurer einen Dia-Vortrag Überleben in der Wildnis in der VHS Deadbolt zeigt?
Provinz, das ist so ein abwertender Begriff, das kann wunderbar sein. Dort leben auch ganz interessierte, intelligente Leute, es hat schöne Hallen. Ja, das ist manchmal natürlich auf den ersten Blick grauenhaft, aber also ich bin da, entweder bin ich leidenschaftslos manchmal, denke mir, das ist mein Job, ja, und manchmal amüsiere ich mich auch oder freue mich. Und es freut mich einfach, wenn nach dem Vortrag Leute kommen und einfach sagen, es war so schön. Oder ich glaube, wenn ältere Leute kommen, die einfach die Hand schütteln und einfach gerührt sind. Oder
für Herrn Fechner endet die Saison, wenn die Abende länger werden, die Luft sich erwärmt und die Menschen wieder in die Ferne schwärmen. Ein letztes Mal spaziert er los, das Rollwägelchen mit den Irland-Plakaten im Gepäck.
Ja, oder Lichtbildervortrag heißt es im Osten und Dia-Vortrag heißt es im Westen. Und das ist es ja eben nicht, es ist ja komplett eine Show, also es ist ja durchgestylt. Ja, und die Musik ist passend dazu und gibt eben den berühmten Spannungsbogen wie in jedem anderen auch. Und das ist eben wichtig zu wissen, dass man dort eben was erwartet, wo man danach berührt ist. Nicht bloß von den Bildern, sondern überhaupt von der Gesamtheit der Show. Ja, muss man unbedingt nochmal betonen. Okay. Der Satz gefällt mir. Man ist berührt von der gesamten Fläche. Okay. Ja, manchmal kann ich auch mal sagen.
Das war Tiger, Tundra, Tansania. Moderne Abenteurer und das Geschäft mit den Dia-Vorträgen. Ein Feature von Marietta Schwarz. Es sprachen Eva Krüll und Joachim Schönfeld. Ton Ralf Perz, Regie Rita Höhne. Redaktion Klaus Pilger. Eine Produktion des Deutschlandfunk 2008.